Dann bist du ja auch Fotomodell. Wie kamst du dazu? Weil du so schön bist oder was ist da genau passiert?
Du willst ja heute Abend echt alles wissen, du.
Ja, klar. Schau mal, aus folgendem Grund. Du hast ja so viele Ergebnisse erzielt in deinem Leben. Du hast mehr geschafft, lieber Thorsten, als die meisten Menschen jemals in ihrem Leben erreichen. Wenn wir so Otto Normalbürger anschauen, ja, das soll ja nicht abwertend sein. Ist alles völlig okay. Kann jeder selber machen, was er will. Wir sind alle mit so vielen Talenten ausgestattet. So viele. Wir sind alle Genies. Jeder Einzelne ist für mich ein absolutes Genie. Du hast deine ganze Genialität, was in dir ist, bisher sowas von ausgelebt. Die meisten machen einen Beruf, haben dann irgendwie ein Hobby und das war's dann. Und du machst so viel und du gehst ja, da kommen wir nachher nochmal drauf, du gehst jetzt auch Speaker-Karriere, du bist ja auch bei mir bei der Speaker-Ausbildung, du bist jetzt auch Speaker bei der dritten Speaker-Cruise der Welt. Und ja, ich finde das einfach wirklich, wirklich so genial. Das ist ja Podcast, geht es ja um ergebnisorientiert. Und du hast ja so viele Ergebnisse abgeliefert. Du bist kein Schwätzer wie so viele, du bist kein Angeber, sondern du machst ganz einfach, ja. Und das fasziniert mich, ja, wenn ich so viele, viele von deinen Kollegen anschaue. Und ich kenne ja doch einige, ja, die gehen ihrem Beruf nach, dann machen sie noch ein bisschen was nebenbei und dann war's das. Und du bist ja auch noch Familienvater, ja, und Ehemann. Und ich finde das einfach absolut der Hammer. Darum ist es auch wichtig, dass ich da ein bisschen was aus dir raushole, damit die Zuschauer einfach maximal profitieren können. Also, Fotomodell. Wie kamst denn du auf die Idee? Weil du so schön bist, oder?
Also, Ernst, zuerst mal vielen Dank für deine Wertschätzung und deine anerkennenden Worte. Das tut mir ja, das nehme ich dann dreifach zur Kenntnis, wenn es von jemandem kommt, so wie dir, weil du auch mein Mentor bist und ich dich sehr schätze. Ja, die Frage, dann werde ich mal die beantworten und werde die authentisch und auch so wie es war beantworten und werde nichts schönreden. Also ich hatte ja mit 2001 meinen fast tödlichen Gleitschirmunfall, war dann ja, kann man grob sagen, jetzt mal in der Kürze, 2 Jahre vom Weltgeschehen weg. Ich war teilweise
im Rollstuhl. Kommen wir noch drauf zurück.
Naja, genau. Ich war teilweise halt im Rollstuhl. Ich war letztendlich auch teilweise das negativ einfach halt behindert. Ja. Manche würden auch sagen, ein Krüppel, wenn man es jetzt gemein sagen würde. Aber ich hatte ja auch ein steifes Bein ein ganzes Jahr hatte ich. Und war mein Fuß steif. Man wusste ja nicht, ob ich wieder Polizist sein kann, ob ich wieder bergsteigen kann. Und die Ärzte, die konnten jetzt auch keine Versprechungen machen. Und ich habe einfach an mich geglaubt, ein positives Mindset gehabt und habe halt versucht, das Beste draus zu machen. Und ganz ehrlich, der Punkt war der, ich war ja früher, bevor ich diesen Unfall hatte, hatte ich ja grob an die 80 Kilo, schätze ich mal. Ich war sehr trainiert, weil ich ja auch vom Kommando und davor halt schon einfach halt auch das Körperliche gewohnt war und viel Sport zu machen. Das war halt einfach mein Leben. Und jetzt stellst du dir vor, dass ein 24-jähriger Kerl, wo in der Blüte seines Lebens steht, wo eigentlich, das stimmt auch, also vor dem Unfall war ich so wegen ein bisschen im Fahrwasser drin, so höher, weiter, schneller. Was kommt jetzt noch im Leben? Ich hatte eine Rennmaschine, eine schnelle, ein Motorrad mit 150 PS gekauft, die erste mit Einspritzung, so eine Suzuki G6R 57 und 750. Und meine Eltern haben schon immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben schon mich 5 Kilometer, bevor ich zu Hause war, schon gehört, über den Nachbarort rausbeschleunigen. Und ja, als Polizeibeamter weiß man ja, dass es nicht gut ist, was man da macht oder was, also nicht was macht, aber halt eben, dass einfach das Motorradfahren gefährlich ist, ja, braucht man nicht selber schuld sein. Und ich sehe ja ganz oft, oder in meinen über 25 Jahren Dienstjahren, habe ich schon so viel Leid gesehen durch schwere Verkehrsunfälle, Motorradunfälle. Ja, und dann irgendwann hatte ich halt gedacht, Mensch, jetzt verkaufe ich die Kiste. Und dann bin ich halt beim Bergsteigen verunglückt. Aber eben, ich war dann Zocher auf der Erfolgsspur, behaupte ich jetzt mal, also ja, für meine Verhältnisse. Und höher, weiter, schneller, dieser Gedanke. Ich war körperlich fit, ich hatte eine Freundin, mein Leben war einfach toll. Ich konnte Gleitschirm fliegen, ich konnte mir einen Urlaub leisten. Und ja, es hat eigentlich an nichts gefehlt. Es war jetzt kein Leben vielleicht in Fülle, aber es war einfach ein tolles Leben, wie man als 24-Jähriger, denke ich mal, einfach das leben kann. Und jetzt stellst du dir vor, dass von heute auf morgen das Schicksal so hart zugeschlagen hat, dass ich wirklich, wirklich, wirklich am Ende war. Ich hatte nach 4 Monaten, ich bin ja 4 Monate nur in der Klinik gelegen, und mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein war sowas am Boden zerstört. Heute gibt es ja vielleicht Chefarztbehandlung, Einzelzimmer. Das hatte ich damals nicht, weil an das denkt man nicht als junger Kerl. Ich war Polizei, die freie Heilversorge. Das war im Prinzip ganz normale, wie jeder andere Kassenpatient auch. Ich war teilweise mit 5 Leuten im Zimmer, ja. Und die wo auch alle ihre Probleme hatten und Gebrechen. Der eine hat es schlimmer erwischt, der andere hat es weniger schlimmer erwischt. Und wir waren aber eine Gemeinschaft in dem Zimmer. Jetzt stellst du dir vor, dass du von heute auf morgen nicht mehr laufen kannst. Ich war 4 Monate, konnte ich nur mittels Rollstuhl, beziehungsweise teilweise war ich so schwach durch die ganzen OPs, wo ich hatte, dass ich nicht mal auf die Toilette konnte. Ich habe gesagt, ich habe gekämpft mit den Schwestern, teilweise Diskussionen gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte mein großes Geschäft alleine in der Toilette hier in diesem Zimmer machen. Und dann hatten meine anderen 4 Leute, hatten teilweise noch 3 Leute Besuch, wo halt da gesessen sind, ja. Und dann haben die gesagt, nee, gestern sind sie zusammengebrochen, mussten wir sie mit ohnmächtig da auf der Schüssel, sind sie da zusammengebrochen, mussten wir sie zu zweit wieder ins Bett tragen, weil ich so schwach war. Ich hatte vielleicht 80 Kilo vor diesem Unfall. Und ich hatte nach 4 Monaten, keine Lüge, hatte ich noch 48 Kilo gewogen. Ich habe spezielle Astronautennahrung bekommen, weil ich mir das Essen nicht mehr geschmeckt hat. Ich war einfach nur noch körperlich. Also wir kennen ja alle viele die Bilder vom Zweiten Weltkrieg, wo damals eben dann diese armen Menschen aus den KZs, dieses krasse Leid, was die erfahren hatten, und diese Bilder im Kopf. Und genau so sah ich aus. Und
Mir Bilder gezeigt. Aber wenn wir jetzt schon so mittendrin sind, dann vielleicht ganz kurz, was ist dann passiert? Ja, ich fasse das mal in ganz Schnelldurchgang zusammen. Ich habe sie schon mal in einem Vortrag gehört. Das fand ich irgendwie so die Geschichte schon cool. Thorsten dachte, er ist James Bond. Er fliegt oben runter und denkt noch, ja, ich lande nicht da, wo man landen sollte. Ich lande ganz nahe an meinem Hotel. Und dann sieht er ein schönes Flachdach und sagt, ach komm, James Bond ist ja auch auf dem Dach gelandet.
Genau.
Ja, und dann hast du es, glaube ich, um einen halben Meter verfehlt. Also du bist nicht auf dem Dach gelandet, sondern so volle Pulle unten rein. Du bist, glaube ich, 8 oder 10 Meter abgestürzt und dann hat das Leid angefangen, richtig?
So fast, also fast ungefähr, ja. Grob, ja. Also es war der letzte Tag von 12 Tagen Bergführereingangstest, also war ja nur der Eingangstest, ich war noch gar nicht in der Ausbildung. Am letzten Tag war besonders hart, muss man sich vorstellen. Wir haben, also ja, wer Bergführerausbildungen kennt oder einfach auch, das ist einfach ein strammes körperliches Programm. Da machst du eine Bergtour, wo halt zum Beispiel 6 Stunden ist angegeben fürs Matterhorn, für ein Otto Normal hoch und 5 Stunden runter. Dann hast du als Bergführeraspirant, hast du das in 3,5, 4 Stunden hochgerannt und in 2 Stunden wieder runter. Also immer Vollgas. Nicht 400 Höhenmeter, was ich mit Gästen gehe in der Stunde hoch, sondern halt teilweise 600, 700, also Vollgas. Wir haben immer die Leute überholt. Wir hatten immer theoretisch den ganzen Stress, den Prüfungsstress auch, den mentalen Stress, physisch, psychisch. Und das, ich sage immer den Leuten, lauf mal 12 Tage einen Marathon, ja, und dann reden wir mal, wie du am 12. Tag daherkommst. Wahrscheinlich auf der Felge oder so, ja. Der Reifen platt. Aber bei mir war es so, ich war physisch, psychisch kaputt, hatte am letzten Tag noch diesen Konditionstest. Das waren 1600 Höhenmeter unter einer Stunde 40 mit einem 10-Kilo-Rucksack, mussten wir hochrennen von Chamonix auf den Brevoort, den Hausberg. Und dann bist du oben ins Ziel gekommen und ich bin taktisch klug gelaufen und hatte halt dann so gerade noch die letzten 10, 20 Sekunden, bevor die Zeit over war, bin ich ins Ziel gekommen, total fertig. Ja. Hätte ich es nicht geschafft, hätte ich müssen 1 Jahr warten und wäre durchgeflogen gewesen. Also es war gerade die Punktlandung. Dann kommst du da oben an, dann wartet der Ausbilder da und sagt, so Thorsten, hier 2 Minuten ausruhen, Bergschuhe anziehen, Steigeisen und hier musst du eine Tour im 7. Grad in 9 Minuten hochklettern mit Steigeisen im Vorstieg. Dann hast du die geschafft und dann musst du noch eine Bergschuh-Tour ohne Steigeisen, noch schwieriger ein bisschen, einen halben Grad, 7+, musstest du die in 7 Minuten hochsteigen. Und dann war ich bedient. Ich war einfach physisch, psychisch kaputt, mental am Ende. Aber ich habe mir halt am Tag vorgedacht, Mensch, ha, jetzt habe ich die 12 Tage hier jeden Tag so viel Gleitschirmflieger gesehen und ich bin ja so ein toller Gleitschirmflieger. Jetzt fliegt der Thorsten noch ein bisschen Gleitschirm und lässt sich den Gleitschirm von einem Ausbilder hochbringen. Gesagt, getan. Der Gleitschirm war dann da oben gestanden und dann habe ich gedacht, Mensch, ha, mit einem Gleitschirm, mit dem muss ich jetzt noch einen Flug machen. Dann bin ich halt geflogen und beim Landen habe ich nicht das große Landefeld genommen, das offizielle, sondern den kleineren Landeplatz ausgesucht, weil eben vom Großen hätte ich noch 1,2 Kilometer zurück zur Unterkunft laufen müssen und ich hatte ja keine Lust mehr zu laufen. Und dann bin ich halt zum Landen gegangen und ich hatte halt irgendwie, weil ich so physisch kaputt war im Kopf, habe ich dann die Landeeinteilung ein bisschen verpeilt und bin einfach in das Lee gekommen von hohen Bäumen. Das sind rechts war so eine Baumreihe gestanden mit so 20 Meter hohen Tannen und wir hatten einen Talwind vielleicht 25 km/h Talwind und wenn der Wind zu stark ist, dann geht er über ein Hindernis drüber und nach dem Hindernis, wenn hier das Hindernis ist, gibt es dann so eine Leewalze, ein Leerotor hinter dem Hindernis und da bin ich da reingekommen und dann ging es halt einfach von 70, 80 Meter Höhe ging es einfach halt schnell runter. Und da habe ich irgendwie falsch reagiert, bin ich nach links weg und habe einfach dann, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt da mit dem Gleitschirm in den Baum reingehe, da passiert dazu 95% bei Baumlandungen passiert eigentlich gar nichts, weil der Gleitschirm sich halt dann da reinlegt und der Schirm halt kaputt ist. Aber dir passiert wenig, ja, du bist gar nichts. Und dann habe ich halt gedacht, nee, das möchte ich nicht, weil heute Abend haben wir ja die Bergführerfeier und wenn ich dann, falls ich bestanden habe, dann wäre es ja blöd, wenn ich dann einen Gleitschirm rausschneiden muss. Und Geld hatte man ja damals auch nicht so, weil ja alles in der Bergführerausbildung drin gestanden hat. Dann bin ich nach rechts weggeflogen und dann war eine Stromleitung nochmal nach rechts und dann bin ich mit Rückenwind geflogen. Auch völlig am Thema vorbei, ja. Völliger Schwachsinn. Jeder weiß, dass es ein Unding ist. Aber ich war halt einfach nicht mehr Herr meiner Sinne. Und ich erkläre es immer den Leuten, wo nicht keinen Bergsteigen und nicht fürs Gleitschirmfliegen sich auskennen, sage ich, hey, warum fahren manche Motorradfahrer eine Kurve mit 120, obwohl man die nur mit 60 nehmen kann? Die haben sich halt verschätzt und so war es halt bei mir. Und ich habe halt dann einfach in dieser Situation gedacht, hey, da vorne ist ein Flachdach, 17 Meter Höhe war das, große Halle, habe ich gedacht, Mensch, da lande ich jetzt oben drauf, das gibt es ja tatsächlich, habe ich gesehen beim James Bond, dass die oben also auf dem Flachdach gelandet sind mit dem Fallschirm. Aber natürlich halt auch gegen den Wind wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ja, und dann habe ich also richtig mich klein gemacht, viel Speed gehabt. Und dann, bevor ich an dem Dach oben war, oben drauf, habe ich nochmal 2 Meter Höhe verloren und bin genau einen halben Meter unter der Dachkante gegen die Betonmauer mit den Füßen vorausgeprallt. Und dann war ich ohnmächtig, bin dann aus 17 Meter sozusagen mehr oder minder nicht ganz im freien Fall, weil der Schirm hat noch ein bisschen gebremst, aber halt dann so wahrscheinlich aus 10 Metern dann so relativ ungebremst runtergeflogen. Damals war schon Pflicht, dass man einen Schaumstoffprotektor hinten und unten ein Bein hatten, so einen 30 Zentimeter dicken, wo dann das meiste weggefedert hätte, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich tot oder halt im Rollstuhl. Ja, und dann lag ich halt da und war schon dann nicht mehr Herr meiner Sinne, war ohnmächtig. Und bin dann ja auch kurzfristig im Koma gewesen, beziehungsweise ein künstliches Koma, weil ich so viel Blut verloren hatte. Ich hatte ja einen offenen Oberschenkelbruch links über dem Knie, das rechte Bein, viel Blut verloren. Das rechte Bein war gelähmt. Hatte ich so ein Compartment-Syndrom, weil ich so einen starken Schlag da drauf bekommen habe und der Nerv war beleidigt, nenne ich es jetzt mal. Und Schulter gebrochen und diverse andere schlimme Verletzungen. Und ja, dann das war der Unfall.
Dann ja, da kam doch dein Ausbilder und dann hast du ihn ja noch was gefragt, gell?
Ja, das war so krass, dass eben, ja, dann kam der Ausbilder von mir und ein Bayer und der ist über mir geflogen und hat es vermutlich gesehen, meinen schweren Unfall, ist dann auch landen gegangen und war dann der Erste bei mir, vermute ich mal, weil der hat dann gesagt, ich habe dann eine Stimme gehört, ich war ja nicht mehr, ich konnte nicht mehr sehen, ich war wahrscheinlich so weggedämmert halt durch den Schock, durch den schweren Unfall. Und der hat dann zu mir gesagt, Thorsten, was ist? Lebst noch? Ist alles gut? So, und dann habe ich zu ihm gesagt, der heißt Rainer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Rainer, habe ich es geschafft? Das war meine Frage, die einzigste Frage, was ich gesagt habe. Klar, weil ich das ja, das habe ich 14, 15 Jahre habe ich dieses Verlangen gehabt, Bergführer zu werden. Und bin ich da im Bergführereingangstest 12 Tage, habe nichts anderes wie dieses Ziel, mein größtes Ziel im Leben zu erreichen vor mir. Ja. Da passiert der Unfall und dann habe ich das gesagt. Da sagt er, ja klar hast bestanden, du Depp. Hat er dann gesagt, das weiß ich noch. Und dann war Game Over.
Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinnsgeschichte, wenn man sich dann überlegt, wie du dich wieder ins Leben zurückgeschafft hast. Die meisten hätten sich aufgegeben und ich finde das unglaublich, auch da, wie viel Durchhaltevermögen du an den Tag gelegt hast. Du hast ja auch sehr viel mit Visionsarbeit gearbeitet. Du hast dich ja wieder vollkommen gesund gesehen und da ist natürlich Thorsten ein riesen fantastisches, lebendiger Beweis dafür. Thorsten übrigens auch an dieser Stelle kurze Werbeeinblendung. Thorsten ist auch Coach, ist bei Daniel Huchler im Coaching und bei mir bei einigen Ausbildungen. Thorsten schreibt auch ein Buch. Also mit Thorsten habt ihr natürlich einen absoluten Hochkaräter, der genau weiß, was er tut und auch mit Visionsarbeit, wie du es einfach schaffst, hier so ein eisernes Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Ich finde das schon ganz, 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 ganz gewaltig, ja, wenn ich mir so vorstelle, 4 Monate lang da zu liegen, mit einem Haufen anderen, jeder stöhnt ja, und was weiß ich was alles und du hast es einfach durchgezogen. Ja. Was war dann dein fixer Gedanke, dass du so kraftvoll warst?
Ja, wie gesagt, ich hatte ja viele Höhen und Tiefen und Tiefen waren eben auch das, dass ich nicht mal alleine auf die Toilette konnte. Ja. Teilweise, wo es mir so schlecht ging, körperlich war ich zu schwach. Dann hat die Schwester mir so einen Stuhl neben das Bett gestellt, wo ich dann rüberrutschen musste. Zu zweit haben die mir geholfen, da bin ich in einem Rollstuhl gesessen, wo halt so eine Schüssel drunter war. Und wenn du halt eben wochenlang im Bett liegst, dann hast du ja keinen normalen, kannst du nicht mehr ganz normal auf Toilette, sondern das ist dann irgendwie, ja, wenn man sich, da braucht man richtig Kraftanstrengung und Kraft und ich war viel zu schwach eigentlich, um dann irgendwie so, ich sage jetzt mal, Hasenköttel da irgendwie rauszubringen und es war, da hocken dann 4 Leute im Zimmer, weil der Besuch wurde rausgeschickt, aber die 3 Kollegen, wo selber halt nicht rausgehen konnten, weil sie halt auch krank waren und da habe ich alles, was ich an Ehre hatte, oder wie man es jetzt nennen soll, ja, oder an Stolz, wurde mir genommen. Da kann ja die Klinik nichts für. Das ist halt einfach so. Aber mir wurde wirklich alles genommen und ich war wirklich ganz unten, am tiefsten Punkt. Dann noch die Gedanken immer von wegen Beinamputation und der Infekt wurde nicht besser. Und das, was mich immer am Leben gehalten hat, oder auch die Gedanken, das war einfach. Ich habe immer gedacht oder davon geträumt, dass ich als Bergführer, da gibt es ja das Bergführerabzeichen, das sieht, da habe ich jetzt gerade keins, darf ich da hinten, glaube ich, liegen. Muss ich jetzt euch zeigen, unbedingt. Noch mal kurz.
Okay, er erhebt sich gerade, für diejenigen, die es nicht sehen, ja.
Ich bin wieder da. Ja. Aber das muss ich euch jetzt zeigen, ja, weil das, sonst versteht ihr das nicht, von was ich rede. Das ist quasi ein Metallabzeichen, das da. Das ist das internationale Abzeichen für staatlich geprüfte Berg- und Skiführer. Auf der ganzen Welt ist dieses Zeichen anerkannt. Und das ist ein Metallabzeichen. Das kann man sich an die Brust hängen oder sonst wohin. Und ich habe geträumt, und das wirklich über Jahre, dass ich mit diesem Abzeichen in der Sonne auf dem Matterhorn-Gipfel oben stehe, am Kreuz runter ins Tal schaue, nach Zermatt rüber zum Obergabelhorn und die Landschaft genießt, die Sonne scheint mir ins Gesicht und dieses Abzeichen leuchtet wie ein funkender Edelstein an meiner Brust und ich habe es geschafft. Und das war wirklich meine Vision, mein Traum. Und wenn du das wirklich schon 15 Jahre, ich wollte mit 12 Jahren, seit ich 12 Jahre alt bin, wollte ich Bergführer werden. Das waren für meinen Vater und für mich, der mich ja in die Berge, die Leidenschaft für die Berge in mir geweckt hat, war das sozusagen ja auch, ja, das waren die Götter in Weiß, wie für jemand anders vielleicht ein Arzt oder, ja, genau.
Ja, cool, hammermäßig. So. Ja, auch hier ist der 3. Teil schon wieder zu Ende. Es geht spannend weiter mit dem 4. Teil. Super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung.
du weitere Tipps und Vorschläge, bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Hamer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.